Also ich habe heute die ganze Nacht gefastet, vom Schlaf notgedrungen, um diese Predigt fertigzustellen. Beispiele aus dem Alten Testament, ihre Erfüllung im Neuen Bund, beziehungsweise ihre Sinnbildhaftigkeit für die Nachfolger Jesu Christi. Das ist die Überschrift. Das ist der Titel. Für den Titel habe ich eine Woche lang gepredigt und deswegen konnte ich heute Nacht die Predigt noch fertigstellen. Beispiele aus dem Alten Testament, ihre Erfüllung im Neuen Bund, beziehungsweise ihre Sinnbildhaftigkeit für die Nachfolger Jesu Christi. Ach, so schön. Ich habe mich beschäftigt mit Einrahmen des Titels. Das sind dann die Momente, wo du einfach nicht vorankommst in deiner Predigt und dann setzt man sich eben mit Titeln und sowas auseinander, um das Ganze einzurahmen. Irgendwann fiel mir dann etwas ein, was ich sagen wollte. Welche Beispiele sind uns im Alten Testament gesetzt worden? So wie Christoph heute in der Lesung schon gelesen hat, in Hebräer 11, ist er viel aufgeschrieben davon, von Dingen, die geschehen sind, nicht nur Dinge, die damals die Leute erleben sollten, sondern sie sind aufgeschrieben für uns. Das heißt, sie dienten mit ihrem Leben uns, damit wir heute davon lesen können und sehen, wie Menschen schon vor uns im Glauben gewandelt sind. Ein Sinnbild, das uns gegeben ist, ist die Sintflut. Im ersten Petrusbrief, ich lese das jetzt mal vor, Kapitel 3, schreibt der Apostel, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Die Sintflut, wie sie damals war, und die Rettung von Noah und seinem ganzen Haus ist ein Beispiel für die Taufe. Ein Beispiel für die Taufe. Es gibt ein zweites Beispiel, auch noch für die Taufe, das gesetzt ist. Und zwar im ersten Korintherbrief schreibt der Apostel Paulus, und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer. Das Auszug der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten und der Durchzug durch das Schilfmeer, der Moment, wenn man liest das im zweiten Mosebuch, der Moment, wo Gott die Israeliten, das Volk der Ägypter hinter das der Israeliten gebracht hat, in einer Feuersäule oder in einer Wolkensäule hat er sich zwischen die Israeliten und die Ägypter begeben. Für die Ägypter war es stockdunkel, für die Israeliten war es hell. Dann hat er zu Mose gesagt, streck deinen Stab aus und das Meer hat sich durch einen starken Ostwind geteilt und die Israeliten konnten durch das Meer hindurchziehen. Das ist ein Sinnbild für uns, für die Taufe. Es bedeutet eine Trennung vom Land der Knechtschaft, die endgültige Absage an die Vergangenheit und den Abbruch aller Brücken zum Land der Sünde. Der Auszug aus Ägypten, hinein in eine Schicksalsgemeinschaft mit Gott, wie es für die Israeliten war, hinein in eine Schicksalsgemeinschaft, gemeinsam mit Mose in die Wüste, die 40 Jahre, die uns aufgeschrieben wurden und als Symbol dienen, wenn wir ausziehen aus dieser Welt, wenn wir abbrechen mit dem, was in der Vergangenheit war und in eine Schicksalsgemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus gehen. Zweiter Punkt, beziehungsweise zweites Beispiel. Das ist jetzt ein bisschen so meine persönliche Auslegung, wie ich das sehe. Aber für mich ist es der größte Punkt oder das größte Beispiel, das gesetzt wurde. 1. Mose 22,2. Und er sprach, also er, Gott, sprach zu Abraham: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Gott befiehlt Abraham: Nimm deinen einzigen Sohn und töte ihn für mich. Verse 9 bis 12. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz, und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Herr, bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Wir wissen nicht, wie Abraham gefühlt hat, die Stunden, die Tage, die vergangen waren, von dem Befehl Gottes, dass er seinen einzigen Sohn töten sollte. Wir wissen nicht, ob Sarah überhaupt etwas erfahren hat, vorher, davon. Aber Abraham war bereit und hat sein Kind dahingelegt. Dieser Sohn, das war kein kleiner Bengel mehr, der war schon 15, 16, 17 Jahre alt. Er musste es ihm erklären, was jetzt passiert. Aber auch Isaak war wahrscheinlich bereit, getötet zu werden. Und Gott sagt: Stopp, den Schmerz sollst du nicht empfinden. Aber ich werde das tun. Ich werde meinen Sohn töten für euch. Ich werde meinen Sohn töten lassen für euch. Jesus Christus wurde getötet für uns. Sein Blut wurde vergossen. Auch da hätte, wie wir gehört haben von Dirk, am Gründonnerstagabend, die Stunden vor seiner Hinrichtung, Gott nur am eingreifen können und hätte auch sagen können: Stopp, wir machen es doch nicht. Aber Jesus hat überwunden und wurde hingerichtet am Kreuz für uns. Aber er wollte Abraham diesen Schmerz nicht auferlegen. Er hat nur seine Bereitschaft geprüft. So könnte man sagen, war das ein Beispiel ja für den Abrahamsglauben, der ja in Hebräer 11, wie wir in der Lesung schon gehört haben, ein Sinnbild ist für seinen Glauben. Aber ich denke, das ist auch ein Sinnbild für die Hinrichtung von Jesus Christus am Kreuz. Nächster Punkt. Die Einsetzung bzw. die Einsetzung des Passa und die Einsetzung des Abendmahls. 2. Mose 12. Am 14. Tage des ersten Monats am Abend sollt ihr ungesäuertes Brot essen, bis zum Abend des 21. Tages des Monats, durch das man 7 Tage lang keinen Sauertag finde in euren Häusern. Denn wer gesäuertes Brot isst, der soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israel, auch ein Fremdling oder ein Einheimischer des Landes. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn er aber das Blut sehen wird an dem Oberschwelle und an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und der Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. Was war damals in Ägypten? Kurz bevor Israel ausgezogen ist aus Ägypten, kam der Befehl von Gott an Mose und Aaron, was die Israeliten machen sollten. Es sollte ein Lamm geschlachtet werden, das perfekt war. Das heißt, kein Fehl an dem Lamm war. Es sollte geschlachtet werden und das Blut sollte an den Türpfosten gestrichen werden. Die Oberschwelle an die beiden Türpfosten. Und der Engel des Verderbers, der durchging, hat Stopp gemacht vor den Hütten, wo das Blut drauf gestrichen wurde. Jesus hat mit seinen Jüngern das Abendmahl, das Passamahl gefeiert. Und in dem Moment wurde auch ein Lamm geschlachtet. Das Lamm war perfekt, vollkommen, ohne Sünde, Jesus Christus. Und sein Blutvergießen dient dazu, damit unsere Sünden vergeben sind. Das heißt, er hat das Passamahl ausgesetzt und das Abendmahl oder Herrnmahl, wie wir hier sagen, eingesetzt. So war das Passamahl ein Sinnbild für das, was heute das Herrnmahl für uns ist. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl nahm er und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Die Bedeutung des Sauerteigs. Es war ja auch die Zeit der ungesäuerten Brote, in dem man 8 Tage lang, vom 14. bis zum 21. Tag, ungesäuertes Brot isst, wird vom Apostel Paulus und von Jesus selbst im Neuen Testament zweimal oder mehrmals sogar aufgegriffen. Paulus sagt, dass um den Ausschluss eines Unzüchtigen aus der Gemeinde ging, spricht er davon, überhaupt geht die Rede, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, wie es nicht einmal unter den Heiden gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgeblasen und seid nicht viel mehr traurig geworden, dass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. Ich aber, der ich nicht leiblich bei euch bin, doch mit dem Geist habe schon, als wäre ich bei euch beschlossen über den, der solches getan hat. Wenn ihr in dem Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid und mein Geist samt der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, soll dieser Mensch dem Satan übergeben werden zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Teig der Lauterkeit und der Wahrheit. Das heißt, dieser Sauerteig hat einige negative Assoziationen mit diesen Schlechten, mit Sünde, mit Fleischlichkeit. Und ist ein Symbol bei Jesus für die Irrlehre der Pharisäer und Sadduzäer, wo er eben davon spricht, wir sollen uns hüten vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Im 4. Buch Mose, die Israeliten waren ja ausgezogen, und in der Wüste war einiges los. Es gab viel Meckern, es gab viel Murren gegen Mose, gegen Gott. Und im 21. Kapitel des 4. Buches Mose treiben sie die Israeliten mal wieder auf die Spitze. Da brachten sie auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose: Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Mal wieder gab es etwas nicht, was sie sofort bekommen hätten, und es wurde gemurrt gegen Mose. Und redete wieder Gott und Mose: Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Es hat kein Brot noch Wasser hier, und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an eine Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb am Leben. Und im Neuen Testament finden wir die Erfüllung dieser Stelle, wo Jesus sagt, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. So sind die Schlangen, die hineinkommen in das Volk und das Volk beißen. Ein Beispiel für Sünde, Beispiele, die passieren in dieser Welt. Aber wenn du den Blick auf Jesus hast, der dich rettet, wirst du gerettet. Wenn du den Blick auf Jesus hast, macht dir das nichts aus, wenn du von dieser Schlange gebissen wirst. Das ist das Sinnbild und das Symbol von der ehernen Schlange. Die Stiftshütte, beziehungsweise der Nachfolger der Stiftshütte war der Tempel, ist im Neuen Testament der Leib Christi, beziehungsweise die Gemeinde. Die Stiftshütte, das war das bewegliche Heiligtum, in dem der Herr seit der Gesetzgebung am Berg Sinai unter Israel wohnte. Es ist ein Bedürfnis Gottes, unter seinem Volk zu wohnen. Später eben unter König Salomo wurde die Stiftshütte durch den Tempel als Zentralheiligtum von Israel abgelöst. Der Tempel selber wurde, wie wir alle wissen, 70 nach Christus von Titus endgültig zerstört und damit hat er endgültig auch seine Wirkung verloren. Was Jesus gepredigt hat, dass die Christen, seine Nachfolger, die an ihn glauben, jetzt zu lebendigen Steinen geworden sind in diesem geistlichen Bau, in dem wir Gott dienen sollen. Epheser 2, er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau hineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und so wie damals Gott schon in der Stiftshütte mitten unter seinem Volk wohnen wollte, wohnt Gott mitten unter uns, mitten unter lebendigen Steinen, die zu einem lebendigen Bau zusammengebaut werden. Das ist das Sinnbild dafür. Nächster Punkt, die Priesterschaft. Priester haben eine ganz besondere Bedeutung im Alten Testament. Priester konnte nicht jeder werden. Er musste eine bestimmte, erstens persönliche Herausforderungen erfüllen, persönliche Ansprüche. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das ist der Anspruch an das Volk Gottes im 2. Mose 19,6 und findet im Neuen Testament seine Erfüllung im 1. Petrusbrief, im 2. Kapitel, Vers 9, wo es heißt, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Die Priester im Alten Testament waren im Wesentlichen Vermittler zwischen Gott und seinem Volk. Das Wohnen des heiligen Gottes, wie wir ja vorher schon gehört haben, unter seinem sündigen Volk war nur möglich, wenn der Opferdienst der Priester durchgeführt wurde. Das heißt, es musste ständig geopfert werden, es musste ständig Blut fließen, damit es überhaupt möglich war, dass der heilige Gott bei seinem sündigen Volk wohnen konnte. Im Neuen Testament heißt es aber, dass der Weg zu Gott nur über den Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, Jesus Christus, führt. Die Priester, also die Christen, haben jetzt die Aufgabe, Jesus Christus zu verkündigen, Gottes Wohltaten zu verkündigen und sich selbst zu opfern. Wie es heißt, im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, dass die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist der Anspruch an die Nachfolger Christi. Aber bei all dem muss man die Größe des Priesterdienstes herausarbeiten. Und eine Sache, die mich bei der Vorbereitung der Predigt auch sehr bewegt hat, ist die Höhe und die Größe des Dienstes und der Machtfülle, mit der Jesus seine Jünger ausgestattet hat. Und zwar in Matthäus 16, 19. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Matthäus 18, 18. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Aufpassen, vorher war Einzahl. Spricht Jesus zu Petrus, was du binden wirst, soll so und so weiter sein. Hier Mehrzahl. Was ihr lösen werdet, soll gelöst sein. Was ihr binden werdet, soll gebunden sein. Johannes 20, 23. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Jesus an seine Jünger diese Vollmacht gegeben, in seinem Namen Sünden zu vergeben oder Sünden nicht zu vergeben. Das ist Macht. Aber wenn wir ans Opfern denken, denken wir auch bitte an Kain und Abel. Beide haben geopfert. Und Gott hat das eine Opfer wohlgefällig angesehen. Aber von dem anderen Opfer hat er nichts gehalten. Siebter Punkt, abschließender Punkt. Ich dachte, ich muss 7 Punkte machen. 7 ist so eine vollkommene Zahl, eine göttliche Zahl. Ich habe nicht einmal mehr einen Titel dafür. Ich habe das so dazu gepresst, wegen des 7. Punktes. Josua 8, 18. Es geht um den Kampf, den die Israeliten geführt haben gegen die Stadt Ai. Ai. Das ist nicht die Abkürzung für Amnesty International, sondern die hießen damals so. Ai. Da heißt es im 18. Vers des 8. Kapitels, da sprach der Herr zu Josua, strecke die Lanze in deiner Hand aus auf Ai zu, denn ich will es in deine Hand geben. Und als Josua die Lanze in seine Hand gegen die Stadt ausstreckte, da brach der Hinterhalt eilends auf. Und so weiter und so fort und so weiter. Also die Israeliten haben Ai besiegt, und zwar alle. Wie immer waren die Israeliten zahlenmäßig weit unterlegen und trotzdem haben sie die Leute alle besiegt. Josua musste nur seine Lanze ausstrecken. Warum ich dieses Beispiel jetzt genommen habe, kannst du dich gerne fragen. Ich hätte auch das Beispiel nehmen können, wie wir schon gehört haben, aus Hebräer 11, die Israeliten zogen 7 Tage um Jericho herum. Und beim 7. Mal fielen die ganzen Stadtmauern. Was machst du, um eine Stadt zu besiegen, um Stadtmauern zum Einstürzen zu bringen? 7 Tage lang um sie herumziehen. Klingt nicht unbedingt so plausibel und logisch. Gibt andere Beispiele, die ich auch hätte nehmen können. Jetzt versuche ich, da ein Sinnbild dafür zu finden im Neuen Testament und finde es im 12. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war blind und stumm und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und alles Volk entsetzte sich und fragte, ist dieser nicht Davids Sohn? Aber als die Pharisäer das hörten, sprachen sie, er treibt die bösen Geister nicht anders als durch Beelzebul, ihren Obersten. Jesus erkannte aber ihre Gedanken und sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so muss er mit sich selbst uneins sein. Wie kann dann sein Reich bestehen? Wenn ich aber die bösen Geister durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Reich, in das Haus eines Starken eindringen und ihn seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken fesselt? Erst dann kann er sein Haus berauben. Warum ich das jetzt gelesen habe, ist, weil ich die Frage stellen wollte, kämpfen wir den richtigen Kampf? Die Israeliten hätten, als sie Ai besiegt haben oder besiegen wollten, einfach reingehen können und die Stadt zu besiegen. Vielleicht mit einer guten militärischen Strategie hätten sie auch in Unterzahl gewinnen können. Gott sagte zu Josua, strecke deine Lanze aus. Und das hat ja einige Stunden gedauert, also er musste nur die ganze Zeit die Lanze ausstrecken. Israel zog 7 Tage um Jericho herum. Kämpfen wir den richtigen Kampf? Wagen wir es, unmögliche Dinge zu glauben? Petrus zu Jesus sagt, Herr, bist du es, so befiehl mir, dass ich zu dir komme. Petrus ging übers Wasser. Die Frage ist, gibt es Dämonen? Wird die Gemeinde von einem Dämon bedroht? Können wir einen Dämon besiegen? Welche Macht hat uns Jesus Christus verliehen? Wagen wir es, unmögliche Dinge nicht nur zu glauben, sondern auch zu tun. Jesus sagt, wenn er nicht zuvor hingeht und den starken Dämon bindet, kann erst danach sein Haus rauben. Vielleicht sind manche Probleme in der Gemeinde deswegen da, weil die Gemeinde bedroht wird aus der finsteren Ecke. Und wir wissen, dass das Reich Gottes im Widerstand steht zum Reich Satans. Und das Reich Satans ist aufgebaut von Dämonen. Und überall, wo sich Christen versammeln und Jesus predigen, ist es automatisch so, dass aus der finsteren Welt Widerstand da ist. Kämpfen wir den richtigen Kampf? Sind wir mutig, dort die Hebel anzusetzen, wo die größte Wirkungskraft gegeben ist. Amen.